In der Bibel spielt der Garten eine große Rolle. Am Anfang der Schöpfung heißt es, dass das Paradies ein Garten war. Leider gab es diesen sogenannten Sündenfall. Die Menschen sind vertrieben worden aus dem Garten Eden. So leben auch wir heute jenseits des Garten Edens. Und ganz am Ende der Offenbarung, wir haben eben auch ein Lied gesungen, einen Text, der in der Offenbarung auch eine Rolle spielt. Ganz am Ende der Bibel, da wird das neue Jerusalem beschrieben. Und auch dort kommen Bilder vor, die an diesen Garten Eden wieder erinnern. Da ist von einem Fluss die Rede. Offenbarung 22, der Engel zeigte mir einen Fluss mit dem Wasser des Lebens. Der Fluss war klar wie Kristall und sprang dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten zwischen der Hauptstraße und dem Fluss und an den beiden Ufern, da wachsen Bäume des Lebens. Und die Bäume tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie Früchte hervor. Und die Blätter der Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Das ist so ein weiter Bogen, in dem ja die Bibel uns verschiedene Gärten beschreibt. Und wie gesagt, wir leben jenseits von Eden. Und der Garten Gethsemane ist mittendrin. Ein Garten des Leids, und wir blenden die Folie mal ein. Der Text führt uns in diesen Garten hinein, jenseits der Stadtmauern Jerusalems. Und er führt uns in einen Garten hinein, wo selbst Jesus die Kontrolle verliert, so könnte man sagen. Es ist ein Ort der Schwäche, ein Ort des Verrats, des Fallens, des Versagens, wo die engsten Vertrauten von ihm, seine engsten Freunde, schwach werden. Es ist ein Bericht kurz vor dem grausamen Tod am Kreuz. Die Wortbedeutung von Gethsemane ist im Prinzip Ölbaumgarten. Ja, und Christine und ich hatten vor 2 Jahren die Möglichkeit, und wir schauen uns das mal an, blendet ihr die nächsten Folien ein. Einmal genau sehen wir jetzt nochmal hier der Tempelberg und rechts neben dem Kidrontal ist der Garten Gethsemane. Und wir hatten die Möglichkeit, mal diesen Garten zu besuchen mit diesen uralten Bäumen. Und alle möglichen Leute rätseln, wie alt die sind. Und ich habe noch einen Bericht gelesen, dass 40 Labore mit 15 Forschern 3 Jahre lang von verschiedenen Universitätseinrichtungen diese Bäume untersucht haben. Und sie gehen tatsächlich davon aus, dass manche aus dem 3. Jahrhundert vor Christus stammen. Das würde bedeuten, dass Jesus unter einem dieser Bäume gebetet hat, seinen Gebetskampf ausgefochten hat. Es liegt daran, dass diese Bäume eine unheimliche Lebenskraft haben und auch eine sogenannte Autoregeneration. Also sie verfügen über die Möglichkeit, sich selbst wieder zu erholen. Jesus ist in diesem Garten und er betet. Ja, mehr als das. Er kämpft. Er kämpft allein, während seine Jünger immer wieder einschlafen. Und er betet, dass dieser Kelch des Leids möglichst an ihm vorübergeht. Auch das ist in diesem Garten, dieses Gebet, nochmal sichtbar, dargestellt sogar in Deutsch. Mein Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Kelch des Leids. Was bedeutet das? Es ist von seiner ursprünglichen Bedeutung her ein Gerichtskelch, könnte man sagen. Ein Kelch des Gerichtes Gottes. Das Bild sagt aus, Gott reicht ihm diesen Kelch des Gerichtes mit dem Todesurteil. Warum? Er war nicht schuldig geworden. Aber es war der Plan des Vaters, dass er diesen Zorneskelch austrinken soll. Nur er allein. Nur er allein durfte und sollte es tun für die Schuld der Menschen, die jenseits von Eden leben und die sich immer wieder von Gott abwenden. Für die 8 Milliarden Menschen, die aktuell leben. Für dich und für mich. Für diese Menschen sollte er diesen Kelch austrinken, und er spürt, das sieht man an diesem Gebet, was für eine Last auf ihn zukommt. Es ist eine Stunde der Anfechtung für ihn. Ja, aber er stellt sich unter den Willen seines Vaters. Er ist bereit, es zu tun. Und wir sehen in diesem Garten auch einen Garten des Kontrollverlusts. Das wird dann in dem nächsten Vers deutlich. Als Jesus das dritte Mal zurückkam, da sagte er zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist soweit. Die Stunde ist da. Seht doch, jetzt wird der Menschensohn ausgeliefert in die Hände der Sünder. Es ist ein Augenblick, wo man den Eindruck hat, dass Jesus völlig außer Kontrolle ist. Und vielleicht beschreibt dieser Satz auch etwas von deiner Lebensrealität in verschiedenen Situationen, in denen du mal warst, dass du die Kontrolle über dein eigenes Leben verloren hast. Dass du den Eindruck hattest, da war nichts mehr an Kraft, um dein Leben zu steuern, um nach vorne hoffnungsvoll zu schauen. Wo du dich vielleicht ausgeliefert gefühlt hast in die Hände anderer Menschen. In dieser Woche hat mir eine Frau erzählt, wie ein Vorgesetzter in einem Gespräch sie dermaßen angeklagt hat, dass sie nicht mehr in der Lage war, diesem Chef etwas entgegenzusetzen. Sie fühlte sich förmlich gelähmt in der Situation und war tief betroffen. Und erst allmählich bekam sie wieder die Fassung. Kontrollverlust, ein Garten des Kontrollverlusts, den Jesus selber erlebt, ausgeliefert in die Hände von Sündern. Und dann ein zweites, wir können die Punkte einblenden, jetzt den zweiten Punkt. Es ist ein Garten auch des Verrats. Allein das Wort Verrat beinhaltet auch schon, dass man nicht immer dann mehr die Kontrolle behält. Vielleicht, weil jemand anders über dich verfügt. Das kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen. Zum Beispiel, wenn dir jemand in den Rücken fällt. Wenn jemand nicht die Wahrheit sagt und dich dadurch tief verletzt. In Vers 43 bis 45 lesen wir: Noch während Jesus das sagte, da näherte sich Judas, einer der 12. Und mit ihm kam eine Truppe mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet. Die führenden Priester und Schriftgelehrten und Ratsältesten hatten sie geschickt. Der Verräter hatte mit den Männern ein Erkennungszeichen ausgemacht: Wem ich einen Kuss gebe, der ist es. Nehmt ihn fest und führt ihn gut bewacht ab. Judas ging sofort auf Jesus zu und sagte: Rabbi, und er küsste ihn. Puh, das ist doch echt der Hammer, oder? Da ist einer der engsten Vertrauten von Jesus, 3 Jahre lang mit ihm unterwegs gewesen, hat Höhen und Tiefen mit diesem Jesus durchlebt, Wunder über Wunder erfahren, was dieser Jesus tut. Und dann liefert ausgerechnet einer dieser engsten Vertrauten, dieser 12 Vertrauten, liefert Jesus in die Hände der Sünder. Er verrät seinen Lehrer, seinen Freund mit seinen Lippen. Ein Kuss wird zum Erkennungszeichen. Und das erinnert an einen Satz aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 29, da heißt es: Der Herr hat gesagt, dieses Volk behauptet, mir nahe zu sein, und ehrt mich mit Worten und ihren Lippen. Aber mit dem Herzen ist es fern von mir. Sie ehren mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie ganz weit weg von mir. Judas Scheinbar ehrt er seinen Rabbi. Das war damals üblich, dass man ihm einen Kuss gab, seinem Lehrer. Aber mit dem Herzen, seinem Herzen hatte er erlaubt, diesen Gedanken überhaupt einzunisten, seinen Freund Jesus, seinen Lehrer zu verraten. Es war ja auch ein Plan, der dahinter gesteckt. Das war ja nicht nur eine spontane Aktion. Er hat seinem Herzen diesen Raum gegeben. Ich wurde an Sprüche 4 erinnert. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Wie wahr das ist, dass wir uns Sorgen um unser Herz. Welche Gedanken dürfen sich da einnisten? Welche Gedanken dürfen Raum nehmen? Auch solche, seinen engsten Freund zu verraten, ihm in den Rücken zu fallen? Es sind ja oftmals genau die engsten Vertrauten, wo es uns besonders schwer fällt, wenn sie uns verraten, wenn sie uns in den Rücken fallen. Das verletzt uns ganz besonders. Es liegt schon viele Jahre zurück und doch erinnere ich mich auch heute immer wieder nochmal dran, dass ich mit einem engen Freund unterwegs war, auch beim Beten. Und wir haben einiges ausgetauscht, vor Gott, unserem Vater, gebracht. Und dann gab es jenen Moment, wo er mich in einer Gruppe sozusagen mir in den Rücken gefallen ist. Und ich habe mich gefragt, warum gerade er? Was soll das? Und ich fühlte mich ein Stück weit verraten. Also, da fällt es uns besonders schwer, das zu akzeptieren und das neu auch wieder die Kontrolle zu finden. Und vielleicht kennst du auch solche Erfahrungen in deinem Leben, wo du dich verraten fühlst und bist verletzt. Jesus erlebt das genau in diesem Garten des Verrats. Und ein letztes, drittes, es ist ein Garten des Scheiterns. Verse 46 bis 50, da packten sie Jesus, nahmen ihn fest. Einer von denen, die dabei standen, zog sein Schwert, er schlug nach einem der Männer, die ihm, den hohen Priestern, unterstanden, und hieb ihm ein Ohr ab. Das Johannesevangelium, Kapitel 18, verrät uns, wer dieser Jünger war. Petrus, der zur Waffe greift. Man könnte jetzt sagen, ausgerechnet Petrus. Einer, der erste und man könnte fast sagen, der einflussreichste in der ersten Christenheit werden soll. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen, hatte Jesus ihm sogar gesagt. Und ausgerechnet der wendet hier Gewalt an. Warum? Er hat nicht begriffen. Es wollte nicht in sein Kopf und vermutlich nicht in sein Herz hinein, dass Jesus diesen leidvollen Weg gehen soll. Er konnte nicht glauben, dass Gott, der himmlische Vater, durch Leid hindurch, durch Tod hindurch etwas Besseres bewirken kann. Ist ja auch unlogisch, oder? Das ist doch eigentlich völlig verrückt, dass durch ein Kreuzestod etwas Gutes entstehen soll. Hitzblütig wie er ist, lässt er reflexartig seine Muskeln spielen. Und doch scheitert er mit seinem Denken und Handeln. Wie ist deine und meine Strategie, um Gottes Willen Gehör zu verschaffen? Um das, was Jesus uns aufgetragen hat, seine Botschaft, um die in die Welt zu bringen? Ist deine Strategie, immer stark zu sein? Immer Einfluss zu haben bei allen? Immer gesund zu sein? Oder kann es auch in deinem Denken vorkommen, dass Gott selbst durch deine schwächsten Tage, selbst durch deine größten Krisen, selbst durch dein Scheitern hindurch etwas bewirken kann? Wollen wir immer nur effektiv sein? Und wollen wir leidvolle Tage völlig ausblenden? Irgendwo parken, wo es keiner merkt und sieht? Ich wurde erinnert an Paulus, der hat diesen Stachel im Fleisch gehabt. Wir wissen leider nicht genau, was es war, ob es eine Krankheit war, ob es irgendeine Abhängigkeit war oder wie auch immer, aber da war ein Stachel im Fleisch. Und er hat dreimal Gott gebeten, Herr, nimm das weg von mir. Jesus, befreie mich davon. Und was antwortet Jesus ihm? Lass es genug sein, dass ich dir gnädig bin. Ich bin und meine Kraft ist auch in den Schwachen mächtig. Der Weg des Evangeliums ist hier der Weg der Schwäche, des Leidens, ja, sogar des Todes. Und das muss Petrus lernen. Johannes 12, Amen, Amen, das sage ich euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Wenn es aber stirbt, was passiert dann auch in einem Garten des Leids? Dann bringt es viel Frucht. Wenn es stirbt, wenn es nicht stirbt, das Weizenkorn, bringt es keine Frucht. Auch das ist etwas, was Menschen, die Jesus nachfolgen, lernen. Dass auch Scheitern und Krisen und Leid nicht das Ende ist, sondern dass es weitergehen kann. Und scheitern tut nicht nur der Petrus, sondern es heißt hier, sie laufen alle weg. Vorher hatten sie alle noch geprahlt, auch wenn andere dich verlassen, wir verlassen dich nie, alle laufen sie weg. Ich fasse zusammen, im Garten des Leids, des Kontrollverlusts, des Verrats und des Scheiterns, da soll doch etwas erwachsen, was viel größer ist, was viel umfassender ist, was wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, soll daraus erwachsen. So ist der Tod von Jesus nicht das Ende, sondern es ist der Anfang einer viel, viel größeren Geschichte, die bis heute ihre Fortsetzung findet. Sonst würdest du heute Morgen nicht hier sitzen, wenn der Tod das Ende gewesen wäre. Gott will etwas Größeres daraus machen. Und das kann uns, das kann dir persönlich Mut machen, in leidvollen Situationen auch beim Scheitern nicht stehen zu bleiben, sondern darin auch eine Chance zu sehen. Gott schreibt Geschichte. Und Gott möchte auch mit deinem Leben, auch mit deinem Scheitern, mit deinem Leid Geschichte schreiben. Dazu macht dieser Text uns Mut. Amen. Jesus, danke, dass du uns mit hineinnimmst in deine Geschichte. Und danke, dass wir heute auch zum Kreuz schauen können. Danke, dass wir ja in Ehrfurcht davor stehen können, was du für uns getan hast. Dass du diesen Kelch des Leids wirklich ausgetrunken hast. Dass du dich unter den Willen deines Vaters gestellt hast. Und danke, dass du uns gerade auch in diesen Momenten des Leids so nahe kommst, weil es etwas mit unserem Leben zu tun hat, mit unseren Fragen, mit unseren eigenen Krisen, die wir oft erleben. Danke, dass wir auch im Abendmahl das gleich würdig begehen dürfen. Amen.